Okay, vielen Dank, Paula. Das war ja echt herausfordernd mit Mikro an und Mikro aus und vielen Menschen hier. Trotzdem vielen Dank, dass du dich dem gestellt hast. Vatergefühle, gerade hatte ich auch Vatergefühle. Oh nein, das Mikrofon wackelt und es kommt sie raus und das ist schwierig für sie und ach, schade. Und als sie 2 Jahre alt war, hatte ich auch Vatergefühle, habe sie nicht verloren. Also waren unterwegs in einem Tierpark gewesen mit einer anderen oder mit 2 anderen Familien und wir dachten, die Kinder gehen zusammen voraus und dann stellten wir fest, sie ist nicht mehr da. Und wir sind auf einen Turm hochgegangen, dachten, die Kinder sind vorgegangen, kommen oben auf diesen Turm an und das Kind ist nicht da. Und sagen, Scheiße, das Kind ist nicht da. Und man sieht von diesem Turm aus eine ganze Ecke und trotzdem merkt man, irgendwie ist hier nicht zu sehen. Wir rennen runter, ich renne zurück, ich renne den Weg ab, endlich an einer Kreuzung steht sie und heult. Leute stehen sie herum, aber sie lässt sich nicht mitnehmen, sie lässt sich nicht sprechen. Und ich war so froh, sie wieder zu haben. Als Vater macht man gewisse Sachen durch, die echt krass sind. Wenn ein Kind verloren geht oder wenn auf einmal ein Kind nicht da ist, wo es sein sollte, das geht immer mitten durchs Herz. Und deswegen kann ich diesen Vater, Jairus, so verstehen, der eine einzige Tochter hat, die todkrank ist und die sein Ein und Alles ist und die im Sterben liegt. Und er überlegt sich, was kann er machen und alles hilft nichts. Und dann begibt er sich auf den Weg zu Jesus und fällt vor ihm nieder. Vatergefühle. Solche Vatergefühle hat auch Gott. Gott für jeden Menschen. Jeden Menschen ist Gott wichtig. Und so wie das für mich unerträglich war, dass meine Tochter verloren ist, dass sie weg ist, dass sie nicht weiß, wo sie ist, so unerträglich ist es auch für Gott, unserem himmlischen Vater, wenn ein Mensch nicht bei ihm ist, wenn ein Mensch sagt, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Gott liebt jeden Menschen nach und er liebt jeden Menschen mit dieser Vaterliebe, die sich hingibt, die rettet, die alles versucht, damit Kinder wiedergefunden werden. Und so liebt Gott dich auch mit dieser unbändigen Retterliebe. Und dann ist es ganz interessant bei diesem Text. Wir haben so diese Vorstellung der Szene und dann kommt diese andere Geschichte, über die hören wir eine Predigt am Ende dieser Sommerzeit auf der Wiese. Und ich habe mich gefragt, was macht das eigentlich für einen Sinn? Wieso kann man hier eine Geschichte zu Ende erzählen und dann die nächste erzählen? Irgendwie ist das so eine Unterbrechung und ich weiß nicht, ob ihr Unterbrechungen mögt. Vielleicht ist man manchmal dankbar für eine Unterbrechung, wenn man etwas macht. Vielleicht eine Masterarbeit schreiben oder irgendwie putzen oder was auch immer. Und denkt, oh, Unterbrechungen sind gut. Aber meistens der Unterbrechungen halten einen irgendwie auf und lenken einen ab und man ist irgendwie genervt von Unterbrechungen. Und hier in dieser Geschichte haben wir auch so Unterbrechungen. Es hat mich auch so ein bisschen gestört, dass auf einmal hier eine neue Geschichte kommt, mitten rein in meine Geschichte, über die ich reden möchte. Und es ist aber ziemlich krass, weil was ist da gerade los? Da ist eine Tochter todkrank. Und der Vater macht sich auf den Weg, er stürmt zu Jesus, er wirft sich ihm vor die Füße und sagt, Jesus, komm mit, du musst meiner Tochter helfen. Und Jesus macht sie auf den Weg. Alles klar, Rettung ist da wie so ein Krankenwagen, der angefordert ist und endlich auf dem Weg ist. Und was passiert dann? Unterbrechung. Etwas anderes passiert. Eine andere Person tritt in Jesus Leben hinein und er widmet sich dieser anderen Person. Und der Vater muss warten. Und ich weiß nicht, ob er eine Uhr hatte, aber ich sehe ihn so die Minuten zählen. Oh, wann ist er endlich fertig? Jesus, ich möchte weiterkommen. Wann hört diese Unterbrechung endlich auf? Du hast doch gesagt, du kommst mit. Meine Tochter liegt im Sterben. Jede Minute zählt. Was machst du noch hier? Wir müssen jetzt langsam mal auf den Weg kommen. Und irgendwann, vielleicht eine Stunde gedauert, vielleicht eine halbe Stunde, die Minuten waren unendlich lang für diesen Vater. Endlich geht es weiter. Jesus macht sie wieder auf den Weg. Die Unterbrechung ist beendet. Aber was kommt dann? Dann kommt jemand aus dem Haus von Jairus angelaufen. Und er sagt im Prinzip, die Unterbrechung ist keine Unterbrechung mehr, es ist zu Ende. Deine Tochter ist gestorben. Der Tod ist ein Endpunkt. Und jetzt brauchst du Jesus auch nicht mehr bemühen. Der brauchst du nicht mehr auf den Weg machen, brauchst du nicht mehr beeilen, es ist zu spät. Was wird in dem Kopf von diesem Vater vorgegangen sein, der da hingerannt ist, der bei Jesus war, wo Jesus sagt, ich komme mit dir, ich bin dabei, ich bin mit dir auf dem Weg, wir gehen zu deiner Tochter, ich helfe ihr. Dann lässt dieser Jesus sich ablenken und in der Zwischenzeit stirbt seine Tochter wegen dieser gottverdammten Unterbrechung. Wieso musste das jetzt gerade mir passieren? Tod als Endpunkt. Ich weiß nicht, wie du dein Leben gestaltest, ob du dein Leben von dem Tod her gestaltest. Wir machen das ja ganz natürlich, wenn wir heiraten zum Beispiel, bis das der Tod euch scheidet, sollt ihr Ehe gelten. Also Tod markiert eine Grenze. Alle Versicherungen und so weiter, die enden ja normalerweise für mich, vielleicht für meine Nachkommen oder Verwandten noch, aber alles, was ich in meinem Leben tue, ist doch letztendlich vom Tod bestimmt, weil ich weiß, irgendwann ist es zu Ende und dann ist doch alles vorbei. Und wenn ich so lebe, vom Ende, vom Tod her bestimmt, dann muss ich doch alles, was ich irgendwie schaffen möchte, was ich erreichen möchte, alles, was ich erleben möchte, in dieses Leben, was ich hier jetzt habe, hineinpacken, weil ich sonst etwas verpasse. Das ist Leben vom Ende, vom Tod her bestimmt. Aber wir können auch anders leben. Wir können von der Ewigkeit bestimmt leben. Wir können sagen, nein, der Tod ist nicht das Ende. Das ist nicht die Grenze, wo es nicht weitergeht, wo alles aufhört, wo ich alles geschafft haben muss. Wir können sagen, ich lebe von der Ewigkeit her. Weil ich daran glaube, dass Jesus, unser Retter, den Tod ermachtet hat und uns das Leben gebracht hat, das unvergänglich ist, wo es keinen Endpunkt geht, von dem her ich mein Leben irgendwie gestalten muss und weiß, ah, da ist irgendwann die Grenze. Nein, wir können unser Leben mit einer Ewigkeitsperspektive leben. Wie sieht das aus, von der Ewigkeit her zu leben? Ich muss nicht alles in dieses Leben hineinpressen, was ich irgendwie erleben, erreichen, schaffen will. Ich muss nicht alles an mich selbst reißen, um ja genug zu haben. Sondern wenn ich weiß, das hier ist nicht alles, da kommt noch viel mehr, dann kann ich doch hier in diesem kurzen Leben auf Dinge verzichten, kann Dinge aufgeben für Jesus, weil ich weiß, ist er nicht für immer. Ich verpasse ja nicht alles, sondern ich lebe mein Leben von der Ewigkeit her. Tod als Endpunkt. Oder geht da noch mehr? Die Person, die da auf Jairus zugerannt kommt, konfrontiert ihn mit der Wirklichkeit. Jairus, deine Tochter ist tot. Es ist vorbei. Bemühe Jesus nicht mehr länger. Der kann sich jetzt anderen Problemen widmen. Du bist raus. Es lohnt sich nicht mehr. Das ist die Wirklichkeit. Akzeptiere die Wirklichkeit. Ich weiß nicht, was für euch gerade Wirklichkeit ist in eurem Leben, was da so los ist. Ob du damit klarkommst, wie es läuft, oder sagst, ich kann das gar nicht ertragen. Der Vater wird aufgefordert, hey, lass gut sein. Es ist zu spät. Du hast es nicht geschafft. Das ist die Wirklichkeit. Und ich finde es so stark, was Jesus dann macht. Jesus schafft eine neue Wirklichkeit. Wenn das die Wirklichkeit ist von Jairus, deine Tochter ist tot, dann schafft Jesus eine andere Wirklichkeit, die nicht nur ein Traum ist, nicht nur ein frommer Wunsch, sondern Realität. Und Jesus sagt, dass seine Tochter für immer von dir genommen ist. Glaube nur und sieh, deine Tochter wird gerettet werden. Sie, die tot ist, wird gerettet werden. Wirklichkeit, meine Wirklichkeit und Gottes Wirklichkeit. Manchmal klafft das auseinander, manchmal haben wir auch Verheißungen in der Bibel, sagt, das will ich erleben, aber meine Realität sieht anders aus. Und hier ist es so cool, ein Beispiel zu sehen, wie Gottes Wirklichkeit alles vorbei ist mit dem Tod oder dass ich Macht habe, ich, Jesus Christus, über den Tod und über den Tod hinaus. Lebenswirklichkeiten. Manchmal denken wir, es geht nicht weiter, es gibt keine Lösung für das Problem und ich komme da auch nicht weiter. Und dann können wir darauf vertrauen, dass Gott manchmal einen anderen Blick hat auf die Dinge. Dass Gott einen Weg schafft, wo vorher eigentlich kein Ausweg war. Und das dürfen wir erleben. Das habe ich auch erlebt in meinem Leben. Wo ich gedacht habe, hier komme ich nicht weiter, geht's nicht weiter. Hier weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Und mich zu Gott hingelegt habe und gesagt, Gott, bitte hilf mir da. Und wie ich mich später an diesem Punkt kam und gesagt habe, hey Gott, hat er irgendwie einen Weg gebahnt, wo meine Wirklichkeit das vorher nicht zugelassen hat. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Wenn das mal so einfach wäre. Wenn es mal so einfach wäre, das zu glauben. Die Tochter todkrank zu sehen, zu hören, sie ist gestorben und jetzt diese Ansage, Jairus, glaube nur, sie wird gerettet werden. Was heißt das, gerettet werden? Sie wird bei Gott sein, oder heißt das, dass du sogar Tod aufwecken kannst, Jesus? Glaube und Rettung kommt hier ganz nah zusammen. Und ich habe mich gekommen, es ist darauf an, es ist eine Leistung, die er bringen muss, damit seine Tochter wieder lebendig werden kann. Für mich ist Glaube Vertrauen. Vertrauen in Jesus. Und Jesus sagt hier zu diesem Mann, vertrau mir. Vertrau mir, dass ich das hinbekomme. Dass ich eine Wirklichkeit habe, die vielleicht nicht in deine hineinpasst, die das übersteigt, die aber real ist.